Ansonsten würde ich jetzt versuchen, ein bisschen den Schwenk zu Ökologie zu finden. Ich habe hier ein Zitat rausgesucht. Ich würde das einmal vorlesen. Während der letzten 100 Jahre hat die Menschheit 260 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid produziert. Das sind 13% der Gesamtheit in der Erdatmosphäre. Diese CO2-Decke hindert Wärme daran, von der Erde in das All aufzusteigen, weshalb sich die Erdatmosphäre kontinuierlich erwärmen wird. Rein theoretisch kann die Verbrennung fossiler Brennstoffe nach einigen Jahrhunderten dazu führen, dass die erwärmte Erdatmosphäre sogar das Eis an den Polarkappen schmilzt und in weiterer Folge zur Überschwemmung von Kontinenten durch das Meer führt. Heute sind wir noch weit von einer solchen Überflutung entfernt. Sie zeigt aber die Langzeitauswirkungen unserer irrationalen Zivilisation auf das Gleichgewicht der Natur. Das ist ein Zitat von Murray Bookchin. Dieses Zitat hat er schon im Jahr 1964 geschrieben. Und genau, heute ist eben die Zunahme des CO2-Wertes schon auf 39% gestiegen, also dreimal so hoch, wie Bookchin es damals eingeschätzt hat. Was eben, also ich glaube, uns ist allen bewusst, dass die ökologische Situation auf der Welt sich immer weiter zuspitzt und dass eigentlich Ökologie sozusagen das Thema ist, was auf der ganzen Welt die Menschen betreffen wird, auch vor allen Dingen in naher Zukunft. Und so ein bisschen ist das Thema Ökologie auch, ja, ich würde den Schwenk so machen, dass eben das, was in Rojava gerade aufgebaut wird, der demokratische Konföderalismus, den auch Murray Bookchin sozusagen mitentwickelt hat und dann das Ganze aufgenommen wurde auch von der kurdischen Freiheitsbewegung von Abdullah Öcalan und noch mit einer tiefen Ideologie verbunden wurde, da die Basis Säulen sozusagen vom demokratischen Konföderalismus, Geschlechterbefreiung, Basisdemokratie und Ökologie sind. Und vor allen Dingen Geschlechterbefreiung und Basisdemokratie schon sehr weit fortgeschritten sind in der Revolution von Rojava, aber Ökologie oft hinten runterfällt, aber trotzdem wird schon angegangen in Rojava, aber es ist immer ein Thema, was noch nicht so weit fortgeschritten ist sozusagen. Aber gleichzeitig eben eine Säule vom demokratischen Konföderalismus ist und das Ziel ist, das auch umzusetzen. Ja, ich würde auch sagen, dass hauptsächlich verantwortlich für die weltweite Umweltzerstörung mit Sicherheit die Länder des industriellen Nordens sind und linke und widerständige Bewegungen eigentlich schon immer, aber vor allem in den letzten 100 Jahren radikale Konzepte und Modelle zum Entgegenwirken entwickelt haben gegen diese Umweltzerstörung. Das geht von verschiedenen Theorien wie Biozentrismus, Primitivismus bis zu sozialer Ökologie und dem demokratischen Konföderalismus, der eben auch aus sozialer Ökologie aus der Richtung herkommt. Genau, das Ganze mit die Theorien von Ökologie und so weiter eben noch auf die Ebene hebt, dass die Naturzerstörung und Umweltzerstörung auch viel damit zu tun hat, wie die Beziehungen zwischen den Menschen sind, die Entfremdung von Menschen und der Natur und der Ausbeutung von Menschen und damit auch der Ausbeutung der Natur. Wir haben ja auch in Deutschland viel mitbekommen in letzter Zeit vor allen Dingen, wie auch das Thema Ökologie wieder mehr auf die Agenda rückt, durch die Kämpfe im Hambacher Forst zum Beispiel, wo es im September zu der Räumung vom Hambacher Forst kam und es eben sehr plötzlich auch entstanden ist, das heißt sehr plötzlich, aber dass es auf einmal sehr viel mehr wieder in die Öffentlichkeit gerückt ist und in kurzer Zeit eine weltweite Solidaritätsbewegung auch entstanden ist und vor allen Dingen die Ökologiebewegung hier in Deutschland wieder viel Kraft gewonnen hat und gleichzeitig eben dieses Thema auch im Hambacher Forst eben viele verschiedene Themen, Gebiete und Kämpfe miteinander verbinden kann. Es gab eben auch Solidaritätsaktionen für den Hambacher Forst und die ganze Bewegung bietet eben auch massive und breite Proteste vom bürgerlichen Protest und Solidarität über zivilen Ungehorsam und militante Proteste sowie Besetzung und ähnliches lässt sich damit gut verbinden. Außerdem gibt es auch für den Hambacher Forst zum Beispiel viel Verbindung zwischen Rojava und dem Hambacher Forst. Verschiedene Menschen, die vorher im Hambacher Forst waren und jetzt in Rojava sind, Grußbotschaften gesendet haben, auch Grußbotschaften aus dem Hambacher Forst nach Rojava gesendet haben. Und insofern ist, glaube ich, der Kampf für Ökologie hochaktuell und lässt sich auch mit den anderen ökologischen und sozialen Themen und Kämpfen verbinden. die Folie sollte gleich kommen. Hier würde ich jetzt zu dem Thema Ökologie in Rojava kommen. Erst so ein bisschen, was eigentlich die Herausforderungen für den ökologischen Kampf in Rojava sind, wie die Naturzerstörung sich auf Rojava auswirkt. Rojava hat eigentlich immer die Region, vor allem die kurdisch besiedelte Region in Rojava, hat immer in einem kolonialen Verhältnis zum syrischen Regime bestanden. Also innerhalb des Landes gab es auch ein koloniales Verhältnis. Das heißt zum Beispiel, dass die oberste Priorität in Rojava war, immer hohe Ernten zu erzielen und die Lebensmittel aus Rojava sozusagen in den Rest vom syrischen Regime exportiert wurden. Das heißt, es wurden massiv Monokulturen angebaut, wo vorher die Wälder gerodet wurden. Das ist vor allem Weizen in dem Kanton Chizire und Oliven in Afrin und eine Mischung aus beiden in Kobani. Diese Monokulturen sind natürlich schlecht für die Biodiversität insgesamt, für den Nährstoffgehalt des Bodens und erfordern künstliche Bewässerung und Chemie. Wobei eben auch Pestizide vom Regime vorgeschrieben wurden, die aber auch immer aus der Türkei, China oder dem syrischen Regime importiert wurden, was auch erhöhte Krebsraten in den kurdisch bewohnten Gebieten zur Folge hat. Außerdem, was jetzt nicht nachgewiesen ist, aber wo immer mehr Berichte rüberkommen, ist, dass entlang der Grenze von der Türkei nach Syrien Pestizide benutzt werden, die die Schädlinge nicht töten, sondern vertreiben, um sozusagen die ganzen Schädlinge, die dort auf den Feldern sind, nach Syrien zu vertreiben. Und dadurch müssen dort wieder stärkere Pestizide benutzt werden, um die Schädlinge wieder zu bekämpfen. In den kurdisch besiedelten Gebieten in Syrien war es verboten, Bäume zu pflanzen und Gemüsegärten anzulegen für den Eigengebrauch. Das heißt, dass die Kultur des Anbaus auch verloren gegangen ist sozusagen. Man sieht das auch, wenn man durch die Region fährt, dass in den kurdischen Gebieten eigentlich kaum Bäume existent sind oder Wälder oder ähnliches. Und sobald man in arabische Gebiete kommt, sieht man auch wieder mehr Gärten und Wälder. Hier wurden die Wälder abgeholzt und das Holz sozusagen ins Regime transportiert. Das heißt, die Gebäude innerhalb des Regimes bestehen auch zum Teil aus Holz, während in Rojava selber die Häuser eben aus Lehm oder Beton gebaut sind. Die gängige Praxis des türkischen Militärs kommt zum Beispiel noch dazu, was Bäume angeht, bestehende Wälder zu verbrennen. Das sind insbesondere Olivenbäume im Kanton Afrin gewesen, eben auch brennende Wälder in Nordkurdistan. Da werden sozusagen Brennwälder angezündet, um die Guerilla zum Beispiel aus den Wäldern zu vertreiben und gleichzeitig die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung zu zerstören. Ja, somit ist eigentlich auch das Wissen über die lokale Pflanzenwelt und den Anbau abseits von Weizen und Oliven verloren gegangen. Boden, Luft und Wasser werden vor allem durch die Energieproduktion verschmutzt. Müll und massive Benutzung von Chemikalien in der Landwirtschaft treiben das Ganze eben auch noch hoch. Gleichzeitig kommen noch Staudämme und die Wasserentnahme für die türkische Landwirtschaft hinzu. Das heißt, die Türkei baut riesige Staudämme an den Flüssen, die danach durch Syrien durchfließen, wodurch in Syrien der Grundwasserspiegel sinkt. Der ist in den letzten Jahren um 50 Meter abgesunken. Gleichzeitig gibt es eben auch durch den weltweiten Klimawandel seit den 90er Jahren sind die Niederschläge um 10-15% zurückgegangen. Abwasser wird oft in die Flüsse abgeleitet. Es gibt keine wirkliche Aufbereitung oder eine Aufbereitung vom Grauwasser. Und der IS hat eben auch viele Quellen zum Beispiel verschlossen, bevor sie sich zurückgezogen haben aus Gebieten, um danach die Selbstversorgung dort zu zerstören. Zur Müllentsorgung wurde in den letzten Jahren ein System entwickelt, wobei der Müll gesammelt wird und dann auf Deponien gebracht wird und dort verbrannt wird. Aber es gibt eben noch keine wirkliche Mülltrennung oder Recycling oder ähnliches, wodurch eben auch die Boden- und Luftqualität noch mehr leidet. Es wird aber auch an einem Papier-Recycle-System zum Beispiel gearbeitet. Hier auf der Karte sieht man nochmal so ein bisschen die verschiedene landwirtschaftliche Nutzung in Syrien und wie eben Großteil der ganzen Ressourcen, was Weizen und Oliven angeht, aus der Region Rojava auch kommen. Gleichzeitig ist die Öl- und Energieproduktion in Rojava, ich würde da ein bisschen was drüber erzählen, der Großteil der syrischen Ölfelder liegt in Rojava und der Raffinerieprozess, um dieses Öl zu verarbeiten, wurde immer im syrischen Regime gemacht. Das heißt, dass das Öl aus Rojava zum Großteil kommt, aber raffiniert wurde im Regime. Und seit der Revolution ist eben kein wirkliches System gibt, um das Öl überhaupt selbst zu raffinieren. Was versucht wird umzusetzen, aber eben mit geringen technischen Mitteln gemacht wird, wodurch eben auch wieder zum Beispiel Ölteiche entstehen oder ähnliches. Der Transport und Notstrom ist auch auf Öl angewiesen und im Winter wird zum Großteil mit Dieselöfen geheizt. Genau wegen des Embargos und fehlender Teile ist die Produktion vom Öl oder der Raffinerieprozess auf jeden Fall sehr schwierig. Die meiste Energie kommt eben aus den Wasserkraftwerken am Tishrin und Tapka-Damm. Das machen so ungefähr 75% der Energie in Rojava aus und das Erdgas 25%. Dazu kommen eben die Dieselgeneratoren in den verschiedenen Vierteln, die häufig nur ein paar Stunden Strom am Tag liefern. Eigentlich würden die zwei Wasserdämme sozusagen reichen, um ganz Rojava mit Strom zu versorgen. Aber das Problem ist, dass viele Verbindungen sozusagen, wo der Strom durchfließt, durch die Region zerstört wurden im Krieg. Gleichzeitig viele Teile, um die Dämme zu reparieren, fehlen und damit eben keine gesamte Stromversorgung in Rojava vorhanden ist, was auch so ein bisschen das Problem einer zentralisierten Energieversorgung in Rojava ist, dass sobald im Krieg eben zum Beispiel einer dieser Dämme zerstört wird, keine Versorgung mehr gewährleistet ist und dann wieder auf diese Generatoren umgestiegen werden muss. Eine dezentrale Versorgung wäre natürlich mit erneuerbaren Energien möglich. Gleichzeitig ist das Problem, dass wieder das Embargo da ist. Das heißt, wir können keine Solarplatten oder ähnliches nach Rojava reinbringen oder Windkraftwerke aufbauen, weil dazu braucht es eben Teile, die durch die Grenze durchgehen müssten, aber das nicht möglich ist. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, was man aus den Mitteln, die da sind, aufbauen kann oder Teile schmuggeln, was auch nicht unbedingt einfach ist. Und auch der Krieg trägt einen Teil dazu bei, zu der Naturzerstörung. Die Munition der internationalen Koalition war teilweise mit Uranium angereichert. Viele Schwermetalle und TNT sind auch in Mörsermunition und Raketen. Und auch der IS hat oft zum Beispiel Ölfelder angezündet, um sich durch den Rauch, der sich dadurch bildet, vor Luftangriffen zu schützen. Gleichzeitig gibt es eben viele Chemie- und Industrieanlagen, die beim Krieg zerstört wurden, wodurch toxische Gase und Chemikalien freigesetzt wurden. Um dem Ganzen irgendwie entgegenzuwirken, haben die Selbstverwaltungsstrukturen in Rojava auch schon Maßnahmen getroffen. Zum Beispiel werden alle Brunnen registriert, um nicht sozusagen zu viele Brunnen, weil überall werden sozusagen Brunnen jetzt dezentral gebaut, wodurch der Grundwasserspiegel, der eh schon sehr tief ist, eben noch weiter absinkt. Es werden jetzt nur noch 60% der Flächen mit Pflanzen bepflanzt, die Bewässerung benötigen. Stattdessen werden mehr Feldfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen angebaut. Die sind so ungefähr 25% des Anbaus jetzt und 15% sind Gemüse und Baumwolle, die sehr viel Wasser benötigen. Nur noch 50% der Flächen werden mit Weizen bestellt und die restlichen 10% werden immer für ein Jahr brachgelegt, damit sich die Erde wieder regeneriert und danach wieder benutzt werden kann. Gleichzeitig wird eben jetzt kein Essen mehr exportiert ins Regime, außer eben in die anderen Kantone von Rojava, vor allen Dingen in die Geflüchtetenlager oder in kürzlich befreite Gebiete. Dadurch braucht es auch eigentlich weniger Weizen- und Baumwollanbau in Rojava, wodurch die Versorgung durch andere Mittel eben leichter gewährleistet werden kann. Es soll auch eine Agroforstwirtschaft begonnen werden, das heißt Pappeln und Weizen zum Beispiel gemeinsam anzubauen, um der Erosion entgegenzuwirken und mehr Lebensraum für die Tiere zu liefern und das Grundwasser wieder zum Steigen zu bringen. Außerdem braucht man dann weniger Dünger. Ein bisschen soll das Konzept, was auch in der kubanischen Hauptstadt Havanna umgesetzt wurde, wo 90% des verbrauchten Obst und Gemüse in der Stadt selbst angebaut werden, oder urbane Landwirtschaft genannt, wo auf den Dächern und in Gärten eben viel Gemüse angebaut wird innerhalb der Stadt, um auch eine dezentrale Versorgung von Lebensmitteln zu gewährleisten. Das soll so umgesetzt werden um die Nahrungssicherheit in den Städten, ja, ohne halt noch mehr zu gewährleisten, wenn sozusagen kann nicht mehr abgeschnitten werden durch Krieg oder ähnliches und kann auch mit Biomüll gedüngt werden. Das soll ein bisschen umgesetzt werden, ist aber noch im Machen sozusagen und ist auch Teil der Kampagne, zu der ich jetzt komme. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist die Kampagne Make Kosovo Green Again Anfang 2018 von der Internationalistischen Kommune gestartet worden, in Zusammenarbeit mit dem Komitee für Naturschutzgebiete sowie der lokalen Selbstverwaltungsstrukturen. Es sind vor allem drei Aspekte, die wir im Fokus stellen der Kampagne. Das ist Bildung, praktische Arbeit und internationale Solidarität. Auf der einen Seite bietet die Akademie eben Bildung für Internationalistinnen. Die Akademie selber wird, wie gesagt, seit Sommer 2017 aufgebaut. Es gibt auch schon Bildung in der Gesellschaft vor Ort, um ökologisches Bewusstsein zu schaffen. Es soll an Schulen, Jugendzentren und den Kommunen und der Regionalverwaltung Seminare geben, Ausflüge in Naturschutzgebiete und Pflanzungsarbeiten sowie kleine Gärten, die in Schulen angelegt werden sollen. In der praktischen Arbeit hat die Akademie jetzt innerhalb des letzten Jahres eben eine Baumschule aufgebaut. Es wird versucht, eine bestmögliche Nutzung von Wasser, Energie, dem Boden und Müll zu gewährleisten und Beispielprojekt sozusagen auch für andere Projekte zu sein, die dann von vornherein sozusagen nach ökologischen Maßstäben aufgebaut werden können. Direkt an die Akademie anliegend ist, wie gesagt, eine Baumschule, die aufgebaut wurde, wo jetzt über 5000 Setzlinge und Stecklinge gepflanzt wurden. Das sind vor allen Dingen Pinien, Äpfel, Pistazien, Granatapfel, Kirsche, Birne, Feige und Aprikosenbäume. Es werden eben möglichst viele verschiedene Bäume angepflanzt, um auch Erfahrung zu sammeln, welche Bäume gut wachsen und wie sie beschnitten werden müssen und ähnliches. In diesen Wochen gerade wurden wieder 600 Bäume gepflanzt, davon sind 400 Olivenbäume und 50 Tannen und 150 Haselnüsse. Das Problem war so ein bisschen, dass die Kampagne im Februar gleichzeitig mit dem Krieg in Afrin gestartet ist. Das heißt, der Fokus von den Menschen, die in der Kommune waren zu dem Zeitpunkt, war natürlich hauptsächlich auf dem Krieg in Afrin. Viele sind auch dann nach Afrin gefahren in den zivilen Konvois, um den Kampf dort zu unterstützen und zu berichten von dort. Das heißt aber auch, dass der Fokus auf der Kampagne sehr niedrig war. Das heißt, wir konnten nicht viele Bäume pflanzen und über den Sommer hinweg kann man nichts anpflanzen, weil eben Dürre ist sozusagen im Sommer. Deshalb geht es jetzt vor allen Dingen im Herbst und Winter wieder richtig los. Es werden die ganze Zeit Bäume gepflanzt. Die Bäume werden mit dem Grauwasser, was in der Akademie produziert wird, bewässert und mit Biodünger, also dem Kompost sozusagen der Akademie gedüngt. Für das Grauwasser versuchen wir so ein Konzept, was aus Jordanien und Palästina kommt, umzusetzen, mit dem dann ungefähr 1000 Liter pro Tag gefiltert werden und wiederverwertet werden können. Der Tank, der dafür gebaut wurde, auch fürs Schwarzwasser. Der Grundbau des Schwarzwasserbeckens ist jetzt fertig, bestehend aus einem septischen Tank und einem Sickerbecken. Oben sollen dann Wasserpflanzen sein, die das Wasser sozusagen filtern. Das heißt, dass dann das Toilettenwasser wiederverwertet werden kann, um Pflanzen zu begießen und nicht ins Grauwasser laufen lassen zu müssen. Das heißt, es kann wieder gefiltert werden und als Dünger verwendet werden. Im kommenden Jahr sollen auch auf der südlichen Seite der Akademie viele Bäume angepflanzt werden, um auch einen Rückzugsort für die Tiere in der Region bieten zu können. Außerdem wollen wir eine Windturbine aufbauen zur Stromerzeugung. Da ist bereits Material vorhanden, was so aus verschiedenem Schrott gesammelt wurde. Wir sind da auch in Kontakt mit Leuten, die Plan haben davon, aber ist noch nicht so ganz umgesetzt worden. Wir hatten jemanden da, der ein Biogassystem entwickelt hat, wobei aus Bioabfällen Gas gewonnen werden kann. Das hat er aus so einer Regentonne gebaut. Die Idee ist auch, Plastik recyceln zu können, dass sozusagen Hartplastik geschreddert wird, dann eingeschmolzen und dann sozusagen als Material für einen 3D-Drucker bieten könnte. Dazu braucht es natürlich wieder einen 3D-Drucker, der auch noch nicht vorhanden ist. Solarenergie soll auch umgesetzt werden. Wir haben halt das Embargo, das heißt, es kommen keine Platten rein. Man kann nur welche schmuggeln oder über NGOs oder ähnliches eventuell reinbringen. Das ist aber nicht gerade einfach. Und gleichzeitig gibt es eben die Naturschutzgebiete in Rojava. Da gibt es zum Beispiel Hayaka am Seefernsee, wo von der Selbstverwaltung, die von der Selbstverwaltung zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Das heißt, dort ist jetzt Jagd, Fischerei und Bauen verboten worden und 2016 und 2017 wurden dort 8000 Bäume gepflanzt. Das ist eben nicht unbedingt ein Naturschutzgebiet, was von Anfang an schon ein Wald war und unberührte Natur war, sondern eigentlich sozusagen beschlossen wurde, dass dort ein Naturschutzgebiet entstehen soll und das noch sehr bepflanzt werden muss. Es geht sozusagen um die ganzen 14 Kilometer von dem See herum. Und das zuständige Komitee möchte dort in den nächsten Jahren 100.000 Bäume pflanzen, um eben der Erosion entgegenzuwirken und einen Rückzugsort für die Tiere zu bieten. Es gibt auch noch ein anderes Naturschutzgebiet, Misgef Danu, wo es ähnlich aufgebaut wird. Und die Bäume eben für diese Naturschutzgebiete werden dann auch zum Großteil aus der Baumschule von der Akademie kommen. Genau, dafür müssen eben diese ganzen Bäume hochgezogen werden. Samen für Bäume nach Rojava zu kriegen ist auch nicht gerade einfach, weil es eben auch nicht durchs Embargo durchgelassen wird. Aber das funktioniert auch trotzdem irgendwie. Die dritte Säule von der Kampagne ist auch die internationale Solidarität. Das heißt, wir wollen im Grunde genommen eine Brücke bauen zwischen den lokalen Strukturen und Institutionen dort, der lokalen Bevölkerung dort und unserer Kampagne und Expertinnen und Aktivisten oder Gruppen und Organisationen im Ausland. Eine Brücke eben über die Kampagne, über ökologische Kämpfe und einen Austausch über Wissen und Ähnliches. Dazu braucht es natürlich in der Kampagne Geld, um diese Arbeiten überhaupt leisten zu können, um die Materialien zu beschaffen, um innerhalb von Rojava Materialien zu beschaffen, aber auch von außerhalb, um die verschiedenen Arbeiten, eben die anfallen, irgendwie zu finanzieren. Der Großteil der Arbeit in der Kommune ist eben unbezahlt, aber um das Equipment irgendwie zu finanzieren, braucht es natürlich Geld. Außerdem ist ein Teil der Kampagne, Menschen einzuladen, nach Rojava zu kommen, in die internationalistische Kommune, um dort mitzuhelfen, mit anzupacken, Wissen auszutauschen, wie auch vorhin schon erwähnt, eben, dass die internationalistische Kommune auch der Ort ist für Internationalistinnen, um hinzukommen und von der Revolution zu lernen, um dort als sozusagen aufgebautes System zu gucken, wie man in verschiedene Strukturen reinkommt, Sprachkurse und Bildung eben irgendwie zu erhalten. Ja, was so Unterstützung für die Kampagne angeht, ist natürlich auf verschiedenen Arten und Weisen möglich. Es werden Leute gesucht, die viel Plan haben, von Sachen wie nachhaltige Forst- und Landwirtschaft, wie Wasserversorgung, wie Wasser aufzubereiten ist, erneuerbare Energien, Elektroingenieure oder was auch immer. Oder eben auch Leute, die einfach Lust haben, daran teilzunehmen, Lust haben zu helfen, Lust haben, von hier Wissen nach dort zu teilen, sozusagen können auch über Internet verschiedene Recherche anstellen oder Leute, die Plan haben, wie recycelt werden kann oder ähnliches und ihr Wissen eben mit der Kommune zu teilen. Wir sind auch dabei, gerade ein Buch zu veröffentlichen über die Kampagne. Das Buch wurde jetzt auf Englisch veröffentlicht. Hier sind noch ein paar Bilder von der Kommune. Das sind sozusagen die Bäume, die gerade hochgezogen werden. Hier so ein bisschen Bewässerung der Pflanzen. Das wird das Buch sein, was rauskommt. Das Vorwort wurde von Debbie Bookshin geschrieben, die Tochter von Murai Bookshin. Es ist jetzt in englischer Sprache, wie gesagt, herausgekommen. Das Buch wird auch jetzt in Deutsch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Kurdisch, Türkisch und Griechisch rauskommen. Das heißt, wir haben es in sehr viele Sprachen übersetzt und es wird jetzt in nächster Zeit auch in den ganzen Sprachen veröffentlicht. Vor allem die deutsche Version wird jetzt als nächstes rauskommen. Die englische kann auch schon bestellt werden bei DocSection Press. hier auf der Webseite kann man sich auch viele Informationen darüber holen, über das Buch. Es kann auch das PDF schon runtergeladen werden. Und hier sind noch ein paar, sozusagen, der Einblick ins Buch. Es baut so ein bisschen mit dem Vorwort von Debbie Bookshin und einer Einleitung, was die internationalistische Kommune ist. Also eigentlich all das, was ich eben gesagt habe, wird nochmal in einer sehr tiefen Art und Weise in dem Buch dargestellt. Erst sozusagen eine ideologische Aufbereitung, wie was ist soziale Ökologie, was ist die kapitalistische Moderne, so eine politische Lageanalyse sozusagen. Und dann eben den Part, den ich eben so ein bisschen erzählt habe, die Herausforderung in Rojava und was die Kampagne Make Rojava Green Again ist und was die Arbeiten sind. Das alles lässt sich in dem Buch lesen. Hier sind ein paar Seiten aus dem Buch. Damit wäre ich eigentlich dann auch schon am Ende. Ich würde noch ein Video zeigen, was aus der Kommune kommt, über die Make Rojava Green Again Arbeiten. Und danach kurz was sagen und dann können wir den Raum öffnen für Fragen oder Eindrücke oder Ideen, wie man sozusagen die Kampagne supporten kann oder was auch immer.